Ja, wir werden gleich lernen, dass nicht nur Vitamine gut für die Gesundheit sind, sondern auch Dankbarkeit. Ja, das ist unser heutiges Thema. Erst denken, dann danken. Und ich habe die Präsentation mit ein paar Verkehrszeichen ausgefüllt. Ich habe mich einfach an meine Kindheit erinnert und damals habe ich Verkehrszeichen studiert. Kann ich mich erinnern und diesmal ist es mir aufgefallen, ach, damit kann man auch biblische Botschaften gut rüberbringen und dann habe ich das mal gemacht. Okay, dann beginnen wir mit einer kurzen Ausschnitt von einer Begebenheit. Lisa bekam von ihrer Tante ein Geschenk, das ihr nicht besonders gefiel. Es löste bei ihr jedenfalls keine große Freude aus. Trotzdem sagte sie, wie es sich gehört, danke für das schöne Geschenk. Schon gut, Lisa, meinte die Tante, da gibt's nichts zu danken. Erleichtert, ihren Gefühlen nun freien Lauf lassen zu können, da ihre Tante offensichtlich Verständnis zeigte, sagte Lisa, das habe ich eigentlich auch gedacht, aber Mama meinte, ich soll mich trotzdem bedanken. Ja, es ist eine ganz, ganz wichtige Sache, glaube ich, dass wir unsere Kinder zur Dankbarkeit erziehen, nicht wahr? Und wie Willi gerade gesagt hat, wir sind eine junge Gemeinde mit vielen Kindern und da haben wir eine besondere Aufgabe. Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Umgangsform, die man auf jeden Fall beherrschen sollte. Deswegen tun wir unseren Kindern auf lange Sicht hin einen sehr, sehr großen Gefallen, wenn wir sie zur Dankbarkeit erziehen. Aber wichtig ist es ja nicht nur, dass die Kinder ja Dankeschön lernen zu sagen, sondern dass sie wirklich auch dankbar sind. Das ist viel, viel wichtiger dabei. Aber wir sprechen heute nicht nur über euch Kinder, sondern auch über uns Erwachsene. Wie sieht das bei uns mit der Dankbarkeit aus? Und alles, was ich gleich sagen werde, das habe ich erst als erstes natürlich bei der Vorbereitung zu mir persönlich gesagt. Denn ich schließe mich dabei mit, auf jeden Fall mit ein. Mich als erstes. Wie sieht das bei uns mit der Dankbarkeit aus? Klar, natürlich. Wir haben als Erwachsene gelernt, immer Dankeschön zu sagen. Aber sind wir dankbare Menschen? Was erhoffen wir uns davon, wenn wir uns bedanken? Oder ist es vielleicht sogar eine Selbstverständlichkeit für uns? Und ganz ehrlich, mit wem sind wir lieber zusammen? Sind das Menschen, die Dankbarkeit ausstrahlen? Oder sind wir lieber mit Menschen zusammen, für die ja alles selbstverständlich ist und die nie, zum Beispiel nie zufrieden sind? Ich glaube, die Antwort ist uns allen klar, nicht wahr? Wir sind viel, viel lieber mit dankbaren Menschen unterwegs. Und die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, sind auch natürlich dankbar oder froh, wenn wir dann auch dankbar sind. Selbstverständlich ist es viel, viel angenehmer, mit Menschen zusammen Zeit zu verbringen, die dankbar sind. Es ist viel motivierender, zum Beispiel jemandem zu helfen, der sich über die Hilfe bedankt, der sehr dankbar ist, als zum Beispiel jemanden, für den alles selbstverständlich ist und auf einmal noch anfängt zu meckern. Was seht ihr hier auf der nächsten Folie? Könnt ihr mal sagen, was ihr da seht? Mike? Ein Blatt mit einem Punkt, mit einem schwarzen Punkt. Gut aufgepasst. Was sieht man noch? er ist oval. Stimmt, habe ich lang gezogen, 16:9 Format. Was seht ihr noch? Weißes Blatt, sehr gut. Sehr, sehr gut, Heinrich. Ja, also das Offensichtlichste wurde gerade ganz zum Schluss genannt, als Drittes. Und das Kleinste im Bild wurde als Erstes genannt. Interessant, nicht wahr?
Das Blatt ist schräg
auf dem Boden. Okay. Ja, und das ist, dieses Beispiel zeigt genau die Tendenz, wozu wir neigen. Und diese Lektion hat besonders zu mir gesprochen. Wir alle oder die meisten haben die Tendenz, sich auf diesen kleinen schwarzen Punkt zu konzentrieren, obwohl die weiße Fläche viel dominanter ist. Wir fixieren uns manchmal so extrem auf diesen Punkt, ja, dass wir die schönen Seiten des Lebens übersehen. Und wir klagen dann auf so einem hohen Niveau, statt für diese große, weiße, helle Fläche dankbar zu sein. Und diese kleine, schwarze Fläche, also negativ, schwarz steht für negativ, weiß für positiv, die lenkt uns so stark ab, dieser kleine, schwarze Punkt. Und dazu sagt uns die Bibel Folgendes. Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Ja, wenn wir uns vorwiegend auf die schwarzen Punkte in unserem Leben konzentrieren, werden wir des Lebens und des Glaubens nicht froh werden. Wir werden nie wirklich dankbar sein, denn alles Schöne und Großartige wird von diesem einen kleinen schwarzen Punkt beherrscht. Und Menschen, für die alles selbstverständlich ist, werden vom Leben dann enttäuscht. Und das sind eigentlich arme und bedauernswerte Menschen. Egal wie wohlhabend sie sind, das spielt dann alles keine Rolle mehr. Und wer alles für selbstverständlich hält, wird auf jeden Fall unzufrieden. Die Ansprüche an sich selbst und an die anderen nehmen dann stetig zu. Und sie meinen, sie hätten Anspruch auf das Ganze, was sie besitzen. Und deshalb können sie dann nicht mehr dankbar sein. Und dazu werde ich zum Schluss noch etwas mehr sagen. Ja, selbst das Leben nehmen sie als etwas Selbstverständliches, das ihnen zusteht. Und dadurch kann man sich sogar von Gott entfernen. Denn Undankbarkeit ist ein tiefer Grund für Unglauben. Und Paulus schreibt den Christen in Rom und warnt sie damit in Römer 1, 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ja, wir lernen hier aus diesem Vers, Denken und Danken gehört untrennbar zusammen. Das werden wir auch gleich noch weiter sehen. Es gehört so eng zusammen, dass daraus folgt, dass unser Schöpfer uns zur Dankbarkeit geschaffen hat. Er hat uns auf dieser Grundlage geschaffen, der Freude und Dankbarkeit. Und in den vergangenen Jahren hat Hirnforschung in dieser Beziehung große Fortschritte gemacht. Die Neurowissenschaft hat große Entdeckungen über Auswirkungen unseres Denkens auf das Gehirn entdeckt oder gemacht. Und diese Entdeckungen sind materialistisch eigentlich nicht zu erklären. Aber sie bestätigen, was die Bibel schon seit Jahrtausenden zu uns sagt. Der Mensch ist nämlich nicht ein materialistisches Wesen, sondern ein geistliches Wesen als erstes. Er ist berufen, ein geistliches Leben zu führen. Und das sagt Paulus uns auch in Römer 12, Vers 1. Da sagt er: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Welches Wort lässt sich hier für die Aussage eures Sinnes zum Beispiel einsetzen? Gibt es da ein Synonymwort dafür? Ein anderes Wort für eures Sinnes? Zum Beispiel eures Denkens. Erneuert euer Denken, sagt Paulus. Und was ist der vollkommene Wille? Das lesen wir in einer anderen Stelle in der Bibel. Dankbarkeit ist der Gottes Wille an uns Menschen. Und das habe ich hier auch mit so zwei Verkehrszeichen deutlich gemacht. Den Unterschied zwischen diesen beiden Versen. Den Unterschied. Die alten Denkweisen von Zweifeln, Ängsten, Unruhe und Stress im Glauben wirklich hinter sich zu lassen, ist natürlich auch für uns Christen nicht immer einfach. Und gerade Ängste sind Stress für den Körper. Und wohl deshalb finden wir im Wort Gottes 365 Mal die Aussage in Verbindung mit macht euch keine Sorgen oder fürchtet euch nicht. Jesus wusste, dass uns die Welt das Fürchten und Panik lehren würde. Und wir täglich eine neue Zusage von ihm brauchen werden. Und deswegen finden wir für jeden Tag unseres Lebens im Jahr finden wir eine neue Zusage in seinem Wort, die uns ja die Furcht nehmen soll und die Sorgen nehmen soll. Jesus lehrt uns das, und das finden wir besonders in Psalmen und Sprüchen, also in Liedern und Gedichten. Ja, die Neuroforschung oder Hirnforschung hat entdeckt, dass, das zeigt dieses Bild, dass unsere Gedanken im Gehirn formen aus Nervenzellen eine baumähnliche Struktur. Also dieses Bild ist eine physische Darstellung unseres Denkens. Das hat die Neuroforschung entdeckt, also die Hirnforschung. Dieser Baum wird durch unser Denken, durch unsere geistige Verfassung, durch unser geistliches Leben geformt und geprägt. Das sagt die Hirnforschung. In den letzten Jahren hat die Neurowissenschaft bestätigt, wie gesund und heilsam Weisungen der Bibel sind. Und so konnten Wissenschaftler zeigen, dass eine dankbare Haltung physische und messbare Auswirkungen auf unser Gehirn hat. Das zeigt uns das nächste Bild. Das ist abgebildet, ist ein Chromosom. Und ein Chromosom, der beinhaltet unsere DNA. Und in der DNA ist ja alles gespeichert, all unser Sein. Ja, zum Beispiel Augenfarbe, Haarfarbe, alles ist da drin gespeichert. Und worauf ich stehen bleiben wollte, sind die Telomere. Ich hoffe, das kann man erkennen, doch ganz gut. Und rechts sieht man, wie mit dem Alter die Telomere abgebaut werden. Das ist Fakt. Diese Telomere bauen sich mit zunehmendem Alter, verlieren die Chromosomen diese Telomere. Und die Größe der Telomere bestimmt unser Lebensalter. Und je größer die ausgeprägt sind, desto gesünder und länger leben wir. Und es ist schon bestätigt worden, dass Menschen, die allein schon 10 Minuten am Tag zum Beispiel Dankbarkeit praktizieren, dass das schon eine positive Auswirkung auf diese Telomere hat, auf diese Enden der Chromosomen. Und in dem Beitrag, wo ich das her habe, da wurden diese Enden der Chromosomen mit Schnürsenkeln verglichen. Die Schnürsenkel haben ja auch immer die Eigenschaft, am Ende sind die mit einer Kunststoffkappe oder einer Metallkappe zugedrückt, damit die nicht ausfransen. Diesen Vergleich fand ich auch sehr gut. Das heißt, wenn wir ein tägliches dankbares Leben führen, eine dankbare und positive Einstellung zum Leben haben, das verhindert den Abbau dieser Telomere. Dieser Abbau geht langsamer zurück. Das heißt, wir können tatsächlich durch biblische Weisungen können wir tatsächlich unser Leben verlängern. So die Forschung, so die Hirnforschung. Beim Danken schüttet der Körper Serotonin aus, was Wohlbefinden bewirkt und den Menschen glücklich macht. Es ist also ein überaus gesundes und lebensverlängerndes Gebot, wenn die Schrift an zahlreichen Stellen lehrt, wie zum Beispiel in Epheser 5, Vers 20, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wie der positive Effekt der Dankbarkeit erforscht wurde, so ist auch der negative Effekt von Sorgen schon lange und gut erforscht, von Sorgen und Stress. Die sind nämlich seit langem bekannt, die negativen Folgen, und gut erforscht. Wenn wir aber unsere negativen Gedanken mit Gottes Hilfe überwinden, dann stellt sich Frieden und Dankbarkeit ein. Und das können sogar Hirnforscher mit verschiedenen Methoden sichtbar machen. Wie gut positive Gedanken Hirnströme erzeugen, die im ganzen Körper ja gesunde Botenstoffe ausgesendet werden. Das sind dann, wie Lydia sagte, Vitamine, die im Körper zirkulieren. Das sind diese Botenstoffe. Ja, daraus können wir nehmen, wir als Menschen sind ursprünglich für das Gute, für das Positive, für das Sorglose geschaffen. Angst kam schließlich natürlich durch den Sündenfall erst dazu. Das ist so ähnlich wie mit der Dunkelheit und dem Licht. Ja, unsere Bestimmung war ursprünglich vollkommene Liebe und Frieden mit Gott und der Welt. Denn Gott hat uns schließlich nach seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott ist in sich in einem völligen Frieden, in der Gemeinschaft zwischen seinem Sohn und dem Heiligen Geist. Da herrscht völliger Frieden. Und Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass die Wissenschaft meinte, das Gehirn ist einfach nur eine unveränderbare graue Masse. Und noch in den 80er Jahren lehrte man an den Unis, dass Gehirnschäden, dass sie unheilbar sind. Doch in den vergangenen Jahren hat die Hirnforschung an Fahrt aufgenommen und entdeckt, wie veränderbar eigentlich das Gehirn ist. Und das Ganze hat sogar auch einen Fachausdruck, das nennt man synaptische Plastizität. Und darunter versteht man die Eigenart von Synapsen, Nervenzellen und sogar ganzer Hirnregionen, sich aufgrund laufender Prozesse im Gehirn in ihrer Anatomie und Funktion zu verändern. Das ist möglich. Und wie diese Wissenschaft zu dieser Erkenntnis kam, beschreibt die christliche Neurowissenschaftlerin Caroline Leaf. Sie ist eine international gefragte Sprecherin bei christlichen Tagungen und sie schreibt in ihrem Buch »Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet?« schreibt sie Folgendes. Da schreibt sie, gesunde Gedanken bilden an den Neuronen zweigartige Dendriten. Das ist das, was wir vorhin auf dem Bild gesehen haben oder auch hier auf diesem computergenerierten Bild. Die auf computergenerierten Bildern wie ein blühender Baum aussehen, während ein krankes, negatives Gehirn wirkt in der Bilddarstellung wie ein abgestorbener Baum. Das Gehirn eines gesunden, glücklichen, liebevollen Menschen ist etwas so Wunderschönes, dass Neurowissenschaftler häufig in Ehrfurcht davon schreiben. Ja, dadurch können wir ausgehen, dass gesunde Gedanken fundamentale Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Tatsächlich reagiert der Körper auf jede unserer Gedanken. Oder das Gehirn reagiert auf jeden Gedanken, den wir denken. Zum Beispiel lösen Erinnerungen an schöne Dinge oder Erlebnisse die Ausschüttung von sogenannten Endorphinen-Botenstoffen. Und das stimuliert sogar unser Immunsystem. Ja, und allein das Hören schon dieses Vortrages verursacht im Gehirn messbare magnetische Felder und elektrische Impulse und chemische Reaktionen. Allein wenn wir schon diesen Vortrag mitverfolgen. Und daraus folgt, wir sind unsere eigenen Chemiker. Wir formen unser Gehirn. Und diese Entdeckungen bestätigen die biblische Lehre der vorrangigen Stellung des Geistes über der Seele und über dem Körper. Und genau das lehrt auch die Bibel. Wir wissen ja alle, dass der Mensch aus Geist, Seele und Leib oder Körper besteht, nicht wahr? Das wissen wir ja schon alle. Aber die Bibel lehrt, dass der Geist über der Seele und über dem Körper steht. Und das lesen wir im Psalm 103, Verse 1 bis 3. Da spricht David, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Da fragt sich hier, mit wem spricht David hier, der König David? Führt er ein Selbstgespräch? Lehrt die Bibel, dass man Selbstgespräche führen soll? Ja, der David führt ein Selbstgespräch mit sich selbst, aber er spricht, da spricht sein Geist zu seiner Seele. Hier gibt der Geist des Menschen der Seele die Anweisungen und nicht umgekehrt. Und gerade in einer Zeit, die wir momentan erleben, können viele Gläubige bestätigen, dass diese Zeit, die wir durchgehen, den Menschen nicht seelisch reifen lässt, sondern geistlich reifen lässt, nicht wahr? Und so unterstreichen die neurologischen Erkenntnisse das, was die Bibel lehrt. Und zwar das Gegenteil von dem, was zum Beispiel Karl Marx gelehrt hat. von dem Karl Marx habe ich in der Schule schon mal was gehört, habe ich mich erinnert. Und eine seiner berühmtesten Aussagen ist folgende. Hier wurde auf dem Bild, seht ihr das Porträt von Karl Marx, und da wurde 2018 sein Geburtstag in China gefeiert, sein 200. Geburtstag. Und er sagte folgendes in seiner berühmtesten Aussage: Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein. Ja, die Vorstellung, dass die Umstände, die Verhältnisse und die materiellen Bedingungen das Entscheidende für das Wohlbefinden des Menschen ist, sie stimmt nicht. Das sagt die heutige Hirnforschung. Diese Aussage von Karl Marx ist falsch. Und das ist genau diese Aussage, ist genau das, was wir überall im Fernsehen und im Radio hören. Genau diese Auffassung, dass wenn du etwas machst und es sich gut anfühlt, ja, dann stimmt alles, dann ist die Welt in Ordnung. Das ist, diesen Satz kannst du runterbrechen auf die Worte: Hör auf dein Herz. Und das, was dein Herz dir sagt, dann ist alles gut. Aber das stimmt nicht laut der Bibel. Gottes Wort widerspricht da ganz, ganz deutlich. Zum Beispiel Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Hier sagt der Geist zur Seele: Sei nicht betrübt. Hier sagt nicht die Seele zum Geist, ne, sondern der Geist spricht zur Seele, zum Herzen. Und das bedeutet, wenn es der Seele gut geht, dann geht es dem Geist und Körper auch gut. Das stimmt nicht. Diese Aussage von Karl Marx ist eine Sackgasse. Ja, erst wenn es dem Geist gut geht, geht es auch der Seele gut. Ein gesunder Geist kann der Seele die Richtung vorgeben. Ein gesunder Geist gibt der Seele die Richtung vor. Und genauso ist auch die Aussage durch die Hirnforscher widerlegt, dass alle unsere Entscheidungen bereits als Chemie in unserem Körper festgelegt sind und angelegt sind und freien Willen es eigentlich gar nicht gibt. Auch das ist eine Täuschung. Und wenn das so wäre, wenn das stimmen würde, dass alles schon im Körper als Chemie angelegt ist, dann wären die Menschen hilflos ihren Gefühlen ausgeliefert. Oder hilflos ihren Gedanken ausgeliefert. Und auch das stimmt nicht. Und das lesen wir in Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und aus diesem Vers können wir entnehmen, dass Auswirkungen von Zuversicht, Hoffnung und Überzeugung, dass sie einen Unterschied in uns bewirken, dass sie messbar sind. Zum Beispiel, das kann man messen, zum Beispiel durch MRT, durch die MRT-Therapie. Und das Gehirn eines überzeugten, gläubigen Menschen sieht nämlich anders aus als das Gehirn zum Beispiel eines unmoralischen Menschen. Das kann man messen, das kann man darstellen, zum Beispiel mit dem MRT. Gesunde und gottwohlgefällige Gedanken haben starke Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Also starke positive Auswirkungen. Schmutzige Gedanken, Angst und Sorgen machen das Gehirn im Grunde eigentlich kaputt. Auch da können wir die Bibel zitieren. Philipper 4, Verse 4 bis 7, den Vers 8 hatten wir vorhin gelesen. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Denn dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ja, dazu ruft uns Gottes Wort auf, um ja trotz der Sorgen und Nöte, die wir immer wieder haben, dass wir wissen, unser Herr kommt bald. Und wir dürfen in jeder Lage zu Gott beten. Gedanken sind echte Dinge, sagt diese Sprecherin Dr. Carolyn Leaf. Und darüber wurde sie in den 80er Jahren noch von ihrem Professor damals ausgelacht, schreibt sie in ihrem Buch. Und zwar für die Aussage, können wir mit unseren Gedanken unser Gehirn umbauen? Diese Frage hat sie damals an ihren Professor gestellt. Nun, heute ist das gängige Praxis. Heute gilt die Ausrede nicht mehr. Ja, so bin ich eben, ich kann mich nicht ändern. Das ist mein Charakter. Nein, diese Ausrede gilt nicht. Wir können tatsächlich, wie es die Bibel beschreibt, unsere Sinne erneuern, unser Denken erneuern. Ein neuer Mensch werden. Und das ist eigentlich die Wiedergeburt. Dieses neue Leben, was jeder bekommt, der an Jesus Christus glaubt. Der eine Umkehr zu Gott macht. Und diese Wiedergeburt verändert den Menschen nicht nur geistlich, schenkt nicht nur einen lebendigen Geist, sondern bewirkt tatsächlich eine körperliche Veränderung. Ich möchte mit zwei biblischen Beispielen noch schließen. Den ersten finden wir in Lukas 17, Verse 11 bis 19. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm 10 Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen, also damals war der Abstand mehr als 1,5 bis 2 Meter, und riefen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Also sie mussten richtig rufen. Er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt euch ihnen. Zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, waren es nicht 10 Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen 9? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken, noch dazu ein Fremder? Zu diesem Samariter aber sagte er, steh wieder auf. Dein Glaube hat dich geheilt. Ja, nur wer denkt, kann danken. Denn von diesen 10 Aussätzigen, die wurden alle gesund, aber nur einer hat darüber nachgedacht, was geschehen ist und hat den richtigen Schluss daraus gezogen. Offensichtlich war es für die anderen 9 ja, vielleicht eine Selbstverständlichkeit oder ganz sicher eine Selbstverständlichkeit. Sie wussten, Jesus kann heilen, das haben sie gehört mit Sicherheit schon mal. Er kann uns gesund machen. Aber ist es wirklich selbstverständlich, dass Jesus jeden körperlich heilen muss? Nein, es ist nicht selbstverständlich. Aber für diese 9 Personen hat es offensichtlich ausgereicht, körperlich gesund zu werden. Aber was haben sie mit dieser Gesundheit erhalten? Sie haben mit diesem Gesundwerden haben sie ihr altes Leben wieder erhalten. Sie wussten, wenn wir jetzt zu den Priestern gehen und sie uns anschauen und sehen, dass wir gesund geworden sind, dann können wir wieder am irdischen Leben teilnehmen. Dann sind wir wieder da. Dann sind wir wieder zurück im Leben. Das haben diese 9 gedacht. Aber der Mann aus Samarien, er wusste, ich bin nicht nur ein Fremder unter den Juden, ich bin ein Fremder hier auf der Erde. Ich bin zwar gesund geworden, aber sterben werde ich sowieso. Sterben werde ich trotzdem. Und ich brauche das ewige Leben. Ich brauche eine ewige Heimat. Ich brauche ein ewiges Zuhause. Und das ist, was Arthur uns zu Beginn gesagt hat. Damit hat er uns heute den Gottesdienst eingeleitet. Ich brauche nicht mein altes Leben. Ich brauche neues, ewiges Leben. Das hat dieser Mann aus Samarien verstanden. Ja, nur wer nachdenkt, der kann zum Glauben kommen. Und das zweite Beispiel finden wir direkt auf Golgatha, als Jesus Christus gekreuzigt wurde. Er wurde aber nicht alleine gekreuzigt, sondern zeitgleich mit 2 weiteren Menschen. Und das waren 2 Verbrecher. Und in den letzten Stunden und Minuten vor dem Tod ging diesen beiden Menschen so einiges durch den Kopf. Und das hört man an ihren Aussagen, die ganz verschieden waren. Sie haben unterschiedlich am Kreuz nachgedacht. Und davon lesen wir in Lukas 23, Verse 33 und 39 bis 43. Und dieses Bild, das stellt eigentlich diese Schädelstätte dar. Das ist aus der heutigen Zeit, aus Jerusalem. Und die Schädelstätte heißt Schädelstätte, weil wenn man sich das Bild genau anschaut, erkennt man dort als ob ein Gesicht eines menschlichen Schädels. Ne? Diese dunklen Vertiefungen bilden dann die Augenhöhlen. Und deswegen heißt dieser Felsen Schädelstätte. Und das ist bis heute immer noch so in Israel. Und als sie an den Ort kamen, die man Schädelstätte nennt, also Jesus wurde tatsächlich an diesem Ort gekreuzigt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus? So rette dich selbst und auch uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest du Gott, auch Gott, du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungerechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, denke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, nur wer richtig denkt, weiß, was er bittet. Die Präsentation macht irgendwie nicht weiter. Ja, danke schön. 2 Verbrecher, 2 verschiedene Bitten. Beide wussten, dass sie verloren sind. Ich habe das dargestellt mit diesen Sackgassenverkehrszeichen. Auch Jesus in der Mitte hat ein Sackgassensymbol, aber das heißt nicht, dass er sein Leben verwirkt hat, so wie die beiden links und rechts. Das bedeutet es nicht, sondern Jesus ist mit uns zusammen in diese Sackgasse unseres Lebens gegangen. Nur wegen uns hing er am Kreuz. Und der eine dachte, seine Seele braucht Hilfe. Er schrie SOS, save our souls, rette mich, rette meinen Körper. Das heißt, ich will mein altes Leben zurück, rief er zu Jesus. Und solche falschen Denkweisen prägen leider die meisten Menschen. Ja, weil sie ein falsches Gottesbild besitzen. Aber Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Alle haben Jesus verspottet. Die Vorübergehenden, wenn man den ganzen Bericht der Kreuzigung liest, alle haben ihn verspottet. Da waren Zuschauer, Vorübergehende, die Lehrer und Schriftgelehrte und Synagogenvorsteher. Sie haben alle gespottet wie dieser eine am Kreuz. Und so betete Jesus schon vom Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, Vater, vergib ihnen, ihre Denkweise ist völlig verkehrt. Der andere hat verstanden, dass nicht seine Seele oder Körper überleben muss, sondern dass er geistlich tot ist und neues, unvergängliches Leben braucht. Und das weiß man deswegen so genau, weil in Matthäus 27, 44 steht, ebenso beschimpften ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Also erstmal haben tatsächlich alle Jesus verspottet, obwohl da auch einige aus Jesus seinem engsten Kreis waren. Das war dann nicht so, aber alle, die Jesus abgeneigt waren, die haben alle gespottet. Aber während den Stunden am Kreuz hat der andere Verbrecher umgedacht. Und er hat verstanden, dass es nach diesem irdischen Leben weitergeht. Das hat er verstanden. Dass der körperliche Tod keine Endstation ist. Und so hat er am Kreuz nachgedacht und gesagt, stopp, irgendwas stimmt hier nicht. Und sagt in Vers 42, nachdem er auch den anderen Verbrecher ermahnt hat, sagt er, und er nennt ihn, spricht da zu Jesus und nennt ihn Herr. Das ist der Hinweis. Herr, denke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Ja, für beide Verbrecher ging es nach dem körperlichen Tod weiter. Für den einen mit Jesus im Paradies, für den anderen mit Jesus, ohne Jesus in der Verdammnis. Und das zeigen uns diese Verkehrszeichen. Und das mittlere, diese Sackgasse mit dem Durchgang für den Fußgänger, das hat für mich die Auferstehung dargestellt. Und das fand ich so ziemlich gut. Das zeigt, Jesus ging durch die Sackgasse hindurch. Nach 3 Tagen wurde er wieder lebendig, auferstanden. Ja, das Denken hat sich bei dem rechten Verbrecher, der dieses Wendeschild hat, das Denken hat sich mit dem Glauben an Jesus Christus verbunden. Und das ist richtiges Denken. Das nennt die Bibel Wiedergeburt, Umkehr. Wenn du so denkst, wie Gott denkt, das ist Wiedergeburt. An Gott zu glauben bedeutet es, an die Erlösung Jesu am Kreuz durch Jesus Christus zu glauben, der als Gerechter für uns Ungerechte starb. Und ich schließe ab mit dem letzten Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Vergebung von Gott für falsches Denken und Tun erfahren zu haben, ist heilsam für den ganzen Körper, für den ganzen Menschen. Es ist heilsam an Geist, Seele und Leib. Amen.